Deutschlandfunk Kultur heute. Heinrich der 13. Prinz Reuß. Die wenigsten kannten diesen Namen bis zu diesem Mittwoch, aber nach einer von der Bundesanwaltschaft verordneten Razzia in 11 Bundesländern steht der 71-jährige Unternehmer nun im Fokus der Ermittlungen zu einem geplanten Staatsstreich. Heinrich Prinz Reuß hat aus seinen antidemokratischen und antisemitischen Verschwörungstheorien keinen Hehl gemacht. Deutschland sei kein souveräner Staat. Die Abschaffung der Monarchie 1918 sei ein großer Fehler gewesen. Der Erste Weltkrieg sei aus Wirtschaftsgründen von den Amerikanern angezettelt worden. Das raunte er nicht nur in seinem Jagdschloss in Thüringen, sondern sehr öffentlich, unter anderem beim World Web Forum, einem prominenten Treffen der Digitalbranche. Auch wenn seine Familie ihn als Spinner bezeichnet, stellt sich vielleicht doch die Frage, ob es antidemokratische Kontinuitäten im Adel gibt. Das habe ich den Historiker Eckart Konze, der zum Adel geforscht hat, gefragt.
Es gibt antidemokratische Kontinuitäten im Adel, wobei ich nicht den Adel der Bundesrepublik und erst recht nicht den Adel der Gegenwart als antidemokratisch in seiner Gesamtheit charakterisieren würde. Es mag einzelne Protagonisten geben, wie wir jetzt gesehen haben, Heinrich der 13., Prinz Reuß, aber dem Adel gewissermaßen als Gruppe eine antidemokratische Einstellung, Grundhaltung zuzuschreiben, das trifft für die Bundesrepublik, gerade für die spätere Bundesrepublik, sicherlich in dieser Allgemeinheit nicht zu.
Wie sah denn die Rolle des Adels nach 1945 aus? Also den Adel gibt es seit 1918 nicht mehr in der Weimarer Republik. Das wissen wir, hat der Adel auch daran mitgewirkt, die Demokratie zu zerstören. Wie sah die Rolle aus?
Ja, das ist ganz interessant. Also man muss im Eigentlichen erstmal feststellen, dass es seit 1918, wie Sie gesagt haben, gar keinen Adel mehr gibt. Also diejenigen Menschen, die sich heute als adelig bezeichnen, die Gruppe, die wir als Adel immer noch wahrnehmen, das ist im Grunde der ehemalige Adel, ein historischer Adel, ein historisches Phänomen, das es heute in dieser Form ja gar nicht mehr gibt als rechtliche oder als politische Kategorie. Nach 1945 ist es sehr interessant, dass der Adel oder Angehörige des Adels sich sehr stark erstmal zurückziehen, auch durch die Erfahrung Flucht, Vertreibung, das Kriegsende 1945 von der tatsächlich starken Beteiligung des Adels an der Zerstörung der Weimarer Republik, am Aufstieg, dann auch an der Machtstabilisierung des Nationalsozialismus. Davon ist nach 1945 kaum die Rede. Stattdessen identifiziert sich der Adel oder identifizieren sich sehr, sehr viele Adlige sehr schnell dann mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus, insbesondere dem Widerstand des 20. Juli 1944, an dem in der Tat Adlige überproportional vertreten waren. Und das wird gewissermaßen der Rettungsanker auch für den Adel und auch für sein eigenes Geschichtsbild im Hinblick auf den Nationalsozialismus. Und demgegenüber verschwindet der Anteil des Adels an der Zerstörung der Weimarer Demokratie tatsächlich im Hintergrund.
Ist es trotzdem so, dass es auch ein Narrativ ist, das für den Adel ganz günstig war, dass vor allen Dingen das Widerstandsnarrativ in Verbindung mit dem 20. Juli 1944?
Das ist in der Tat ein Narrativ, das dem Adel hilft, mit seiner ja nicht zu bestreitenden historischen Belastung auch umzugehen und aus dieser Belastung, was die Zerstörung der Weimarer Republik, der Weimarer Demokratie betrifft, aus dieser Belastung gewissermaßen herauszukommen und stattdessen das Gegennarrativ einer Opposition und auch zum Teil einer schon frühen Opposition gegen den Nationalsozialismus zu entwickeln. Und das hilft dem Adel als Gruppe auch in der frühen Bundesrepublik gewissermaßen Fuß zu fassen und auch zu gesellschaftlicher, zum Teil auch politischer Reputation zu gelangen.
Ich will noch mal auf die Symbolebene des Adels, vielleicht auch so als abstraktes Konstrukt zu sprechen kommen, denn in dem Zusammenhang ist möglicherweise sowas gegeben wie eine Symbolebene, wenn jemand wie Götz Kubitschek, ein rechtsextremer Verleger, und seine Frau Ellen Kositzer auf einem 700 Jahre alten Rittergut leben. Würden Sie das auch so sehen, dass es da durchaus eine symbolhafte Verbindung von rechts geben soll mit eben gerade solchen architektonischen und damit ja auch symbolhaften Orten?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es gehört gewissermaßen zur Inszenierung, zur Selbstinszenierung eben nicht nur des Adels, sondern auch sozusagen der politischen Rechten seit dem 19. Jahrhundert bereits, sich an bestimmten Orten, die sehr, sehr stark auch mit ländlicher, adliger Existenz, die Rittergüter, der ländliche Besitz, der Wald, die Jagd, sich mit solchen Orten, mit solchen Praktiken gewissermaßen, mit solchen Symbolen auch zu identifizieren. Das gehört zur symbolischen Kultur der nationalen Rechten, wenn man sie so bezeichnen will, in der Adlige eine gewisse Rolle gespielt haben und diese Symbolpolitik und diese kulturelle Selbstinszenierung auch in einer gewissen Erinnerung, einer Imitation des traditionellen Adels ist bis heute nicht in der Radau-Rechten, aber sozusagen in dieser Rechten, die gewissermaßen aus der Mitte der Gesellschaft kommt, ganz wichtig als Mittel der Inszenierung, der Selbstpräsentation und natürlich auch der Selbstwahrnehmung im eigenen elitären Anspruch.
Wie würden Sie in dem Zusammenhang beurteilen, dass unter den Spendern für das wiederaufgebaute Stadtschloss in Berlin auch Rechtsextremisten sein sollen?
Ja, das ist ja eine Frage, die diskutiert wird und das ist natürlich ein weiterer Hinweis dafür, dass der gegenwärtige Umgang mit der Architektur, auch der baulichen, der architektonischen Hinterlassenschaft des 19. Jahrhunderts, der preußisch-deutschen Hinterlassenschaft eben auch eine Möglichkeit bietet der Identifikation für Rechtsradikale, die gewissermaßen anschließen an diese Tradition, an dieses Erbe mit einer ganz eigenen Agenda, zu der eben von Anfang an auch die Ablehnung der Demokratie, der liberalen, der pluralistischen Demokratie gehört und die in dieser symbolischen Annäherung, in dieser symbolischen Rekonstruktion auch einer nationalen Vergangenheit ihre eigenen Interessen auch bedient sehen.
Wie wichtig ist der Schulterschluss von rechtsextremer Seite, so wie wir es diese Woche ja gesehen haben, die Rechtsextremen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, Ärzte, Juristen, KSK-Beamte, wie wichtig ist der Schulterschluss mit einer Parallelgesellschaft wie dem Adel, der in Teilen vielleicht einen eigenen Wertekodex hat?
Man könnte natürlich speziell bezogen auf den Fall dieser Woche sagen, dass diese nationale Opposition auch und dieser Versuch tatsächlich eines Umsturzes der politischen Ordnung durch die führende Position eines Adligen geadelt wird, geradezu nobilitiert wird. Also in dem Falle ist diese einzelne Figur, der aber tatsächlich, das ist mir wichtig zu betonen, nicht für den Adel insgesamt steht, tatsächlich auch symbolisch wichtig, weil sich eben in der Figur von Adligen, auch nur eines einzelnen Adligen, bestimmte Ansprüche, elitäre Ansprüche, Ansprüche auf Privilegierung, auf politische Herrschaft, auf Dominanz sehr gut widerspiegeln und sich sozusagen symbolisch dadurch auch unterstreichen lassen. Das sind Galionsfiguren gewissermaßen, das gilt zumindest für diesen Prinzen Reuß, eine Galionsfigur sozusagen auch für bürgerliche Vorstellungen einer eben nicht-liberalen, einer autoritären Ordnung, um deren Errichtung es ja offensichtlich gegangen ist.
Eckhard Konze, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Marburg, mit einer Einordnung zum Verhältnis von Adel und antidemokratischen Bewegungen.